Das Thema Wunder gibt es immer wieder oder doch nicht, ist ein bisschen zugegeben flapsig formuliert. Es ist einem Lied entnommen worden. Sie kennen es vielleicht. Wunder gibt es immer wieder. Und es mag vielleicht sein, dass Sie das Thema ein bisschen zu theoretisch empfinden. Was berührt mich das Wunder? Die hat es einmal gegeben zur Zeit der Bibel. Ich selber habe noch keines erlebt. So kann ich mir vorstellen, dass viele sagen. Das Thema scheint, sagen wir es direkt, etwas abgehoben zu sein. Es ist nicht so lebensnah, so existenziell. Wir müssen ja auch vom Sparsamkeitsprinzip hinsichtlich des Wunders ausgehen. Wenn Gott die Schöpfung und deren Gesetze uns gegeben hat, dann können wir nicht davon ausgehen, dass er sie auch dann immer wieder durchbricht. Von daher ist schon von vornherein von einer relativen Seltenheit des Wunders auszugehen, gleichsam ein Sparsamkeitsprinzip. Auf der anderen Seite, und das werden Sie jetzt gleich sehen, sind sie äußerst wichtig. Ich werde die Begründung jetzt dann gleich im ersten Teil meines Vortrags angeben, nur einen Punkt jetzt schon vorher herausgreifen. Wunder zeigen die Mächtigkeit Gottes. Wie sollen wir den Verheißungen Gottes glauben, dass er eine ganz neue Welt, eine neue Schöpfung heraufführen kann, wenn wir überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hierfür haben? Es heißt in der Apokalypse, Gott wird alle Tränen abwaschen. Er wird alles neu schaffen. Es wird kein Leid, keine Mühe, kein Schmerz, keine Trauer, keine Mühsal mehr geben. Und Gott wird dem Menschen alles in allem sein. Die Schöpfung wird völlig umgewandelt werden. Es ist, als ob ein Schleier, ein Schatten von ihr abfällt. Und Gott schenkt uns immer wieder Zeichen seiner Mächtigkeit, dass er tatsächlich auch in der Lage ist, diese neue herrliche Schöpfung heraufzuführen. Sie sollen also deshalb von uns mit Dankbarkeit und Freude angenommen werden. Es gibt heute nicht wenige Theologen, welche auch die Wunder der Heiligen Schrift leugnen. Und man kann mit Kardinal Schäfzig sagen, dass diese Tendenz immer mächtiger wird in unserer Kirche, dass sie gleichsam ins Grundwasser, damit in die Grundversorgung einsickert. Sie können auch in manchen Lehrbüchern heute lesen, dass Josef der Vater des Jesuskindes war, dass also die Jungfrauengeburt nie so stattgefunden hat. So schreibt etwa Dr. Markus Spieker, ein Fernsehjournalist in Berlin, in einem Aufsatz, den ich vorgestern schon zitiert habe und auf den ich auch heute in der Mittagsansprache eingehen werde, im Hinblick auf die evangelische Kirche. Kein Wunder, sitzen doch in den Synoden und den Fakultäten vorwiegend Leute, die beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses, Klammer auf, geboren von der Jungfrau Maria, Klammer zu, eigentlich die Finger hinter dem Rücken kreuzen müssten, weil sie, und das ergänze ich jetzt selber, offensichtlich selber nicht mehr davon überzeugt sind, dass er so stattgefunden hat. Natürlich dann auch im Hinblick auf die Totenauferweckungen, die leibliche Auferstehung des Herrn, seine Heilungswunder, die Dämonenaustreibungen. Ich werde Ihnen eine lange Liste von Theologen vorlegen und das auch dann belegen, wo deutlich wird, dass das Wunder sehr relativiert wird. Eine das Wunder relativierende Sprechweise ist heute schon gang und gäbe geworden. Und Sie verstehen, dass das nicht Nebensächlichkeiten sind. Die Jungfrauengeburt, die leibliche Auferstehung des Herrn. Es geht ja letztlich auch um unsere Auferstehung. Obwohl vieles davon im Credo der Kirche steht, wird es heute oft anders verstanden bzw. offen abgelehnt. Was ich Ihnen vortragen werde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sind keine klassischen Exerzitien. Denn bei diesen liegt der Schwerpunkt auf spirituellen Vorträgen, auf geistlichen Darlegungen, auf einer spirituellen Erschließung der Heiligen Schrift, einzelnen Abschnitten daraus. Mir geht es heute um eine Mischung. Es ist notwendig, dass bestimmte theologische Darlegungen zum Zug kommen. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch es nicht so trocken halten und auf viele konkrete Beispiele einfließen lassen. Also durchaus auch diese spirituellen Elemente berücksichtigen. Ich werde mich wirklich bemühen und im Hinblick darauf auch meinen Vortrag durchgearbeitet, eine einfache Sprache zu sprechen und Erklärungen dort, wo es notwendig ist, beizubringen. Meine Ausführungen sind meiner Dissertation entnommen. Sie trägt den Titel »Herausgeforderter Vorsehungsglaube, die Lehre von der Vorsehung Gottes im Horizont der gegenwärtigen Theologie« und sie ist erschienen im EOS Verlag. Ich sage dies deshalb, weil im letzten Jahr etliche Nachfragen danach waren. Es ist das 6. Kapitel meiner Arbeit und ich habe bei Amazon.de im Internet nachgeschaut. Es ist noch die 2. Auflage zumindest erhältlich. Es kann sein, dass dort die 1. als vergriffen gemeldet wird. Sie müssen dann auf meinen Namen, der dort aufscheint, drücken und Sie werden dann zu dem Buch hingeführt und es ist für nicht ganz 20 Euro erhältlich. Das Thema ist auch deshalb wichtig, weil wir Rechenschaft von unserem Glauben ablegen sollen und müssen. Es ist notwendig, dass wir Zeugnis geben. im ersten Petrusbrief heißt es, dass wir von der Hoffnung, die uns erfüllt, jederzeit Rechenschaft ablegen sollen. Wenn dann das Wunder oft bestritten wird, ist es wichtig, dass wir darlegen können, woher diese Bestreitung kommt und dass wir auch die entsprechenden Argumente dafür ins Feld führen können. Natürlich zwingt das Wunder den Glauben nicht herbei. Der Mensch bleibt frei. Das kann bis dahin gehen, dass er sich völlig dagegen stellt, wie Sie das etwa in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 15 folgende finden. Petrus und Johannes haben einen Gelähmten, der an der schönen Pforte im Tempel bettete, geheilt. Er war schon seit Kindheit an gelähmt und jeder wusste, dass dieser Mann nicht gehen konnte, hat Jahrzehnte gebettelt und jetzt ist dieses Wunder geschehen, alle Menschen sprechen davon. Daraufhin versammelt sich der Hohe Rat. Er befiehlt den Aposteln hinauszugehen, dann berieten sie miteinander, heißt es, Vers 16, und sagten, was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? Dass offensichtlich ein Wunder durch sie geschehen ist, ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Wir können es nicht abstreiten. Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen bei Strafe verbieten, je wieder in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Ich nenne das, liebe Zuhörer und Zuhörer, Sünde gegen den Heiligen Geist. Dass offensichtlich ein Wunder geschehen ist, können wir nicht abstreiten. Wir würden es zwar tun, kann man wirklich ergänzen, frei ergänzen, aber es ist nicht möglich, weil es ist ja jedem offensichtlich. Und wir alle wissen, dass dieser Mann verkrüppelte Beine hatte, dass er nicht gehen kann. Wir haben das alle jetzt erlebt, dieses Wunder. Wir können es nicht abstreiten. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Wir wollen es einfach nicht annehmen, dass diese Menschen im Auftrag Gottes handeln, dass sie Gesandte von Gott sind. Und schauen Sie, das berührt jetzt eine Ebene, die jedem eigentlich selber freigestellt ist. Ob er das Wunder jetzt annimmt oder ob er es ablehnt. Er ist ganz frei. Und das kann bis dahin gehen, dass ganz offensichtliche Dinge, die vor unseren Augen sind, die greifbar sind, die man selber erlebt hat, abgestritten werden. Ich betone dies deshalb so, weil es der Geschichte des Wunders genauso seitens mancher Denker und auch Theologen geschehen ist. Auch wenn die Dinge noch so offensichtlich sind und wenn noch so viele Personen bei ihrer ewigen Seligkeit geschworen haben, dass sich die Dinge so zugetragen haben, es wird einfach nicht angenommen. Und hier geht es um etwas sehr Prinzipielles. Wenn nämlich ein einziges Wunder möglich ist, wenn ein einziges Mal es geschehen kann, dass es einen Schöpfer gibt, der über seiner Schöpfung ist und nicht von ihr und ihren Gesetzen gefangen gehalten wird und kann, der jederzeit frei in sein eigenes Werk einwirken kann, dann gibt es die Übernatur, dann gibt es Gott. Verstehen Sie, um was es hier geht? Hier wird philosophisch eine Lawine losgetreten, denkerisch, die erst dann zum Stehen kommt bei, ich formuliere es neutral, bei etwas Göttlichem. Wir sagen natürlich bei Gott, wie er sich durch Jesus Christus geoffenbart hat. Wenn es nur ein einziges Mal so etwas, ja, wie ein Wunder gibt, Ereignisse, die völlig jenseits der Möglichkeiten der Natur und der Schöpfung sind, dann setzt das denkerisch, ich sage das noch einmal, weil es extrem wichtig ist, eine Lawine in Gang, die erst dann zum Stehen kommt, wenn man das Wort Gott, egal wie man das auch fasst, in den Mund nimmt. Und deshalb tobt hier der weltanschauliche Kampf mit unglaublicher Härte. Weil es letztlich damit auch um die Existenz Gottes geht. Gibt es ihn? Kann er einwirken auf seine Schöpfung? Ist er ihr bleibend nahe? Oder ist er vielleicht nur etwas, was einmal ganz fern initial am Anfang der Menschheitsgeschichte stand, der sich aber dann völlig zurückgezogen hat, sozusagen das Uhrwerk aufgezogen, es dann aber sich selber überlassen und ablaufen hat lassen? Im Evangelium wird auch berichtet, dass der Herr einen Mann mit einer verdorrten Hand in die Mitte gestellt hat und dann der Reihe nach voll Zorn und voll Trauer, so heißt es wörtlich, die Menschen, die anwesend waren, meistens Pharisäer, Schriftgelehrte, gemustert hat und sie gefragt hat, ob es erlaubt ist, am Sabbat dieses Wunder zu wirken. Und er schaut sie an, er schaut jeden Einzelnen an und sie sagen nichts und daraufhin befiehlt er dem Mann, die Hand auszustrecken. Auch diese Geschichte ist sehr wichtig, weil ja oft behauptet wird, für das Wunder ist es unbedingt notwendig, dass Menschen innerlich dafür bereit sind. Sie müssen das Wunder wollen. Es muss sozusagen eine für das Wunder offene Atmosphäre herrschen. Das ist ein Unfug, zumindest von dieser Geschichte her betrachtet. Gott hat eine solche Mächtigkeit, dass er das Wunder auch sozusagen in einer feindlichen Atmosphäre wirken kann, so wie es damals der Fall war. Und wir müssen schon auch sehr Acht geben, auch in unserer Kirche, dass der Herr nicht voll Zorn und voll Trauer auf uns blickt, weil wir nicht einmal die offensichtlichsten Dinge, die vor unseren Augen geschehen, wahrnehmen können oder wahrnehmen wollen. Und es gibt deren viele. Ich werde auf sie im Lauf meiner Vorträge noch eingehen. Gerade in der heutigen Zeit. Ich nehme nur jetzt schon mal vorweg eines, was mir in den Sinn kommt. Ein Mitbruder erzählte mir, dass Niklaus von Flüe, der im 15. Jahrhundert in der Schweiz lebte, 20 Jahre lang von der Eucharistie gelebt hat. Wir wissen, dass er 70 Jahre alt geworden ist, das ist ganz sicher bezeugt. Und er hatte im Alter von ungefähr 50 Jahren ein mystisches Erlebnis. Es war ihm, als ob mit einem Messer seine Eingeweide durchtrennt werden würden. Ab diesem Zeitpunkt brauchte er keine Nahrung mehr und er hat sich gar nicht weit weg von dem Haus, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern gelebt hat, in der Ranft niedergelassen und hat dort ein strenges, aszetisches Büßerleben geführt. Seine Klausitz im Wald wurde zum Heiligtum des Landes, so heißt es auch in der Präfation am Festtag dieses großen Heiligen des Nationalpatrons der Schweiz. Unzählige Menschen kamen und suchten bei ihm Rat und Hilfe. Nun hat die moderne Wissenschaft die Gebeine des Heiligen untersucht, der in Sachsen beigesetzt ist, dort in der Pfarrkirche, der Papst war auch dort, hat einen Gottesdienst gefeiert. Das zeigt, dass es wirklich ein großer Heiliger ist, der auch die Aufmerksamkeit der universellen Kirche gefunden hat. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war, man hat den Wissenschaftlern nicht gesagt, von wem diese Gebeine und die Knochensplitter, die man ihnen übergeben hatte, stammten, dass der Mann, der dort untersucht wurde, maximal 50 Jahre alt geworden sein konnte, plus minus ein Jahr. Man hat gesagt, das ist unmöglich, Sie müssen sich getäuscht haben, bitte wiederholen Sie diese Untersuchung. Das wurde auch getan. Es war wieder das gleiche Ergebnis. 50 Jahre plus minus ein Jahr, das können wir ganz sicher feststellen. Wenn wir etwas historisch sicher wissen aus dem Leben dieses Mannes, dann wissen wir, dass er 70 Jahre alt geworden ist. Wie erklärt sich das also? Offensichtlich hat dieses mystische Einwirken Gottes auf ihn, das dann die Nahrungslosigkeit bei ihm bewirkt hat, zur Folge gehabt, dass der Körper sozusagen sein Wachstum mit 50 Jahren eingestellt hat. Das heißt, die moderne Naturwissenschaft kann eine gewisse Plausibilität, natürlich jetzt nicht den letzten, wie soll ich sagen, wissenschaftlich greifbaren Beweis liefern, dass dieses wunderbare Fasten tatsächlich so stattgefunden hat. Und so gibt es sehr viele Hinweise. Ich werde das auch noch vielleicht dann am Vortag Hoffest des unbefleckten Empfängnis bringen, etwa die Marienerscheinung in Guadeloupe, wo wir wissen, dass auf dem Bild von Don Juan, wo die Mutter Gottes sich abgebildet hat, kein einziges Farbpigment enthalten ist. Wir wissen bis auf den heutigen Tag nicht, wie dieses Bild zustande gekommen ist. Ähnlich ist es beim Turiner Grabtuch. Natürlich sind das jetzt nicht Beweise, die einen Menschen zwingen können, die den Glauben herbeizwingen können, aber es sind Zeichen, die jene, die Glauben, begleiten. So heißt es im kanonischen Markusschluss, im letzten Teil des Markus-Evangeliums. Es gibt diese Hinweise und wir können sie dankbar entgegennehmen und wir können sie auch in aller Freiheit ablehnen. Und gerade in der heutigen Zeit schenkt Gott uns vermehrt diese Hilfestellungen. Gerade auch durch die moderne naturwissenschaftliche Technik. Und so legt es sich etwa bei Bruder Klaus von Flüe nahe, dass es tatsächlich so war, wie es die Überlieferungen uns gegeben haben, dass er wirklich 20 Jahre lang nur von der Eucharistie sich ernährt hat. Im Übrigen dürfen wir nicht meinen, dass die Leute damals wundersüchtig waren oder dumm. Der Weihbischof von Konstanz, Sachsen lag damals im Gebiet noch von Konstanz, kam und hat mit seinen Soldaten, seinen Untergebenen dafür gesorgt, dass 14 Tage lang die Ranft hermetisch abgeriegelt wurde, Tag und Nacht bewacht wurde und hat festgestellt, dass der Heilige, ohne irgendwelche Nahrung zu sich zu nehmen, dort gelebt hat und es ging ihm überhaupt nicht schlecht. Also das wurde auch damals untersucht und er wurde dann gefragt, Bruder Klaus, was ist die größte Tugend? Und er antwortete, der Heilige Gehorsam. In diesem Gehorsam befehle ich dir, dass du jetzt dieses Stück Fisch vor dir essen musst. Und er hat es getan, hat sich dabei würgen müssen, um das hinunterzubekommen und sich dann auch später übergeben. Der Weihbischof hat sich entschuldigt, dass er ihm das zugemutet hat, aber er wollte einfach eine gewisse Sicherheit haben. und hat dann erkannt, dass es tatsächlich echt war, dieses Wunderfasten des großen Heiligen. Das nur als ein Beispiel. Wie ich schon sagte, werden wir wahrscheinlich noch auf andere später eingehen. In der Standpunktsendung mit Hans Gnann behandelten wir das Thema Glaube und Wunder. Hans Gnann hat bei den Exerzitien mit Pater Bill die musikalische Begleitung mit seiner Frau Magdalena durchgeführt. Sie haben wunderbar musiziert und uns schöne Lieder geschenkt. Deshalb habe ich ihn eingeladen, im Radio zu sprechen. Er hat von Gott einige Gnadengaben bekommen im Zusammenhang mit der charismatischen Erneuerung. Auch, dass der Herr in seinem Herzen manchmal Worte der Erkenntnis spricht, dass er auch die Gabe der Zungenrede hat. Bevor er sich jetzt ganz dem Dienst der Evangelisation gewidmet hat, war er in einer Ingenieurstätigkeit beim Weltkonzern Liebherr tätig. Und dort hat er etwas ganz Außerordentliches erlebt. Etwas, was, wenn es so geschehen ist, wie er es uns jetzt gleich schildern wird. Ich habe einen Ausschnitt aus dieser Sendung mit ihm jetzt vorbereitet. Ein Wunder erlebt. Viele der Menschen, die damals mit dabei waren, leben heute noch und können es bezeugen. Es war damals Tagesgespräch im Liebherr-Konzern. Und viele Menschen haben es erlebt und können es bezeugen. Ich stelle das an den Anfang meiner Ausführungen zum Thema Wunder und ich gebe gerne zu, dass es provozierend ist. Und wir werden alle versuchen, irgendwelche anderen Erklärungen herbeizubringen. Auch in meiner Gemeinde haben etliche mit mir darüber diskutiert, kann es wirklich so gewesen sein, wie es uns jetzt gleich schildern wird. Und jeder ist frei, das anzunehmen oder es abzulehnen. Aber das zeigt, so ist es zumindest meine Auslegung, dass auch heute noch Gott am Werk ist und dass er denen, die um seine Hilfe bitten, die sie auch schenkt. Wir hören jetzt einen Auszug aus dem Vortrag von Hans Gnann aus der Standpunktsendung, wo es um Glaube und Wunder ging.
Ich wurde nach Birmingham, also nach England, geschickt von der Firma. Und da waren einige Störungen, die behoben werden mussten. Das war eine sehr neue Anlage. Also das hatte mit Betonmischanlagen zu tun. Und die Firma sagte, das muss unbedingt diese Woche noch gemacht werden, weil nächste Woche haben wir einen Großauftrag. Da wurden so Autobahnbrücken und Pfeiler betoniert. Und dazu braucht man ja eigentlich sehr hochwertigen Beton. Es gibt Zementsorten. Und diese Anlage war so einige Monate in Betrieb. Und einer der Mängel war auch, dass eine dieser, also diese Förderschnecke, die diesen Hochwertzement speziell für Brückenbau befördert hat, irgendeine Störung hatte. Der Motor hatte sich nicht gedreht. Und von daher wurde dann ständig der Überlast ausgelöst. Und es waren noch einige andere Sachen zu beheben. Unser Vertreter hatte mich abgeholt in London auf dem Flughafen. Wir sind dann mit dem Auto nach Birmingham gefahren. Und am Samstag hatte ich meinen Freunden versprochen, ich hatte damals in Ravensburg mit der Gruppe Efata, das war eine christliche Gruppe, manchmal hatte ich ihnen geholfen mit der Technik. Und die sagten, am Samstag haben wir ein Konzert, kommst du mit? Und ich sagte, gut, wenn es geht, komme ich mit. Und so wollte ich natürlich am Freitagabend meinen Rückflug bekommen, der war schon gebucht. Hab dann so die ganzen Sachen behoben und unser Vertreter sagte dann, das war dann Freitag früh, ich schau einfach, was mit dieser Förderschnecke nicht in Ordnung ist. Weil manchmal war es einfach so, dass ich irgendwo einen Zementklumpen irgendwo verklemmt hatte, den hat man dann einfach mit einem Meißel zerschlagen und dann hat es wieder funktioniert. Und man konnte da immer wieder solche Klappen öffnen, auf der ganzen Länge. Diese Förderschnecke war ungefähr 10 Meter lang. Und er kam dann nach einiger Zeit zurück. Er war jemand, der nur im Büro arbeitete, normaler. Er hatte sich Kleidung ausgeliehen und Werkzeug. Kommt zurück und ist total erschüttert. Und sagt, ich habe auf der ganzen Länge dieser Förderschnecke diese Öffnungen aufgemacht. Und der Zement ist auf der ganzen Länge dieser Förderschnecke hart wie Beton. Der Motor kann sich nie drehen. Wir hatten das auch vorher probiert. Der hat sich keinen Millimeter gedreht. Wie gesagt, aber ich wollte das Problem erst zum Schluss lösen, weil es noch andere Sachen gab, die zu beheben waren. Und das wollte ich nur am letzten Tag machen. Und er kam ganz aufgeregt zurück, weil die Firma hat ja am Montag einen Großauftrag. Und sagte, wir müssen sofort dieses Teil neu bestellen, wir brauchen einen riesen Kran, das ganze Ding muss zerlegt werden, das ganze Silo war gefüllt. Und fragte dann, wie kommt es, dass dieser ganze Zement in dieser Förderschnecke hart ist wie Beton? und fand dann raus, dass der Abluftfilter beim Transport irgendwo beschädigt war, konnte nicht montiert werden und so hat es natürlich, es hat in der Zeit sehr stark geregnet, das Wasser kam rein. Dann wurde dieser Filter montiert und irgendwo vergessen, unten das Wasser abzulassen. Und irgendwann wurde dann Zement eingefüllt. Und zu allem hin, weil diese Maschine ja neu war, haben sie noch getestet, ob das alles funktioniert und sahen dann im Steuerraum, dass oben dieser Zement ankam. Und haben das dann einfach stehen lassen. So war hier so eine schöne Mischung zwischen von Zement und Wasser in diese Förderschnecke. Und er ging sofort ans Telefon, hat sofort gesagt, wir müssen übers Wochenende arbeiten und du kannst doch heute nicht nach Hause fliegen. Und irgendwo hatte ich ich war einfach zornig, dass ich jetzt hier festsitze. Und mein Flug ging um, glaube ich, 17 oder 18 Uhr am Freitagabend und es war dann schon 11 Uhr. Und wie gesagt, ich hatte immer diese kleine Bibel in meiner Tasche und ich fing dann einfach so an ich war einfach enttäuscht, mit dem Herrn zu hadern. Ich sage, Herr, morgen ist dieses Konzert und ich habe meinen Freunden versprochen, dabei zu sein, ihm zu helfen. Und jetzt sitze ich hier fest. Und da war wieder etwas, was ich mein Leben lang nie vergessen werde. Auf einmal höre ich so aus meinem Herzen diese Stimme. Und sagt, warum haderst du so mit mir rum? Lies Matthäus 17,20. Und das brauche ich gar nicht aufschlagen, das weiß ich auswendig seit diesem Tag. Ich schlage meine kleine Bibel auf und da steht, Amen. Ich sage euch, und so sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann sprecht zu diesem Berg, weiche von hier nach dort, und er wird weichen, und nichts wird euch unmöglich sein. Ich schaue diese Stelle nochmal an. War immer noch so voller Zorn einfach, dass ich hier jetzt stecken blieb. Dann habe ich mir so überlegt, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann sprecht zu diesem Berg. Weich von hier nach dort und er wird weichen und nichts wird euch unmöglich sein. Überleg dich wieder so, eigentlich ein Problem habe ich mit einem Berg von hartem Zement in dieser Förderschnecke. Und dann so diese Überlegung, wenn ihr Glauben habt, so nur so groß wie ein Senfkorn, dann sprecht mit diesem kleinen Glauben. Dann sagte Jesus, ich habe gar keinen Glauben. Ich wusste, dass Samen, Senfkörner sehr klein sind. Und dann ist mir etwas eingefallen. Damals in Ravensburg kam eine amerikanische Ordensschwester, ich habe hier das Buch da, die Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, das heißt, ich entdeckte sein Feuer von einer Schwester namens Frances Clare. Und sie war so mit der charismatischen Erneuerung in Berührung gekommen, durch eine Gebetsgruppe in ihrem Orden. Und sie sagte, wenn du in eine Situation kommst, wo du wenig Glauben hast, dann fang an, im Geist zu beten, im Heiligen Geist zu beten. Und sie hatte damals auch darüber gesprochen, über diese Gabe, die ich damals dann auch eigentlich nicht sofort empfangen hatte, sondern erst nach dem Lesen dieses Buches. Und auch, es gibt im Judas, Kapitel 20, da heißt es, ihr aber, liebe Brüder, gründet euch auf euren hochheiligen Glauben und baut darauf weiter, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Da fiel mir wieder ein, was sie sagte. Wenn du keinen Glauben hast, fang an, also mit diesem Zungengebet, was ja jetzt so in der katholisch-charismatischen Erneuerung auch wieder so neu belebt worden ist, dieses Gebet im Heiligen Geist. Und das hatte ich damals kurz zuvor empfangen, diese Gabe. Und ich schaute mich dann um, dass mich niemand sieht, weil irgendwo wollte ich ja auch nicht so auffallen. War eigentlich auch ein Stück voller Unglauben. Auf der anderen Seite wollte ich nicht noch einige Tage da bleiben, um dieses Problem zu beheben. Und dachte eigentlich, dieses Wort hat mir jetzt wirklich der Heilige Geist gegeben. Was habe ich eigentlich zu verlieren? Und dann bin ich einfach hin zu dieser Förderschnecke, schaute, wie gesagt, dass mich niemand sieht, legte meine Hand auf und fang an, im Heiligen Geist zu beten, in dieser Zungensprache. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das war, aber ich spürte in meinem Inneren, wie da wirklich eine Kraft kam. Und dann auf einmal hatte ich so den inneren Eindruck oder auch so eine innere Vision, wie wirklich dieser Zement sich auflöste. Und unser Vertreter hatte einige Brocken rausgeschlagen. Das waren Zementbrocken, die waren steinhart. Dieser Mann heißt übrigens Bob Potter, der hat mir gesagt, ich darf diese Geschichte erzählen. Ich habe die auch schon abgedruckt. Und Auf einmal hatte ich den Eindruck, geh rund und schalt diese Förderschnecke nochmal ein. Wir haben neue Sicherungen wieder reingemacht. Und ich wusste, dass ich weiß, dass ich weiß. Das war übernatürlich. Ich gehe in den Steuerraum, drücke diese Taste und alle schauen auf diese Fernanzeige. Das war ja oben eine Waage, in die dieser Zement reinlief. Und tatsächlich, die Waage lief nach oben. Und Bob sagt dann, how did you do this? Wie hast du das gemacht? Ich sag, Bob, wir haben genau die Zeit, meinen Flug heute Abend zu bekommen. Wir haben dann alles nochmal durchprobiert, alles getestet, alle Punkte waren erledigt und wir hatten genau noch die Zeit, meinen Flug zu bekommen. Und ich sagte, Bob, ich erzähle dir alles im Auto, wie ich das gemacht habe. Und wir haben das gemacht und auf der Fahrt zum Flughafen habe ich ihm dann erzählt, dass ich einfach glaube und dass ich gebetet habe und dass mir dann diese Stelle aus der Bibel gegeben wurde, aus Matthäus 17, 20. Und er hat immer wieder gesagt, this is impossible, das ist unmöglich, das ist unglaublich. Und das ist eine Geschichte, die war eigentlich ein größeres Wunder für ihn als für mich.
Und das ist, man kann ja sagen, das ist der Liebherr-Weltkonzern, dem das geschehen ist. Das ist ja nicht irgendwo dann so einem abgelegenen Winkel passiert. Wie hat das dann der Firma dann sich ausgewirkt? Das war sich sicher rumgesprochen, oder?
Ja, Bob kam eines Tages, einige Monate später, dann hat er einen neuen Ingenieur eingestellt. Ich habe damals Schulung gehalten in der Firma. Er kam gerade vorne zur Pforte reingefahren und sieht mich dann und ruft mich zu ihm hin. Ich ging zu ihm hin und er sagte dann, das ist Ingenieur so und so. Er stellte ihn mir vor und dann hat er sofort erzählt, in Englisch natürlich, wissen Sie, Herr Gnan ist ein starkgläubiger Christ. Er hat ihm sofort diese Geschichte erzählt. Er hat gesagt, wir hatten eine Betonschnecke, eine Zementschnecke, und die war voll mit hartem Beton, also der sich mit Wasser, dieser Zement hatte sich mit Wasser verbunden. Und er hat gebetet und dieser ganze Zement hat sich wieder aufgelöst. Und dieser Ingenieur hat mich nur so ungläubig angeschaut. Er erzählte diese Geschichte überall, die erzählt er heute noch. Vielleicht könnte man ihn mal holen in dieses Studio. Ich muss ihn mal wieder anrufen.
Das wäre ja, wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
Es wäre sehr viel Arbeit gewesen. Man hätte wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht, ich habe es dann nicht durchexerziert, aber es wäre eine sehr aufwendige Arbeit gewesen, die Tage gedauert hätte.
Und am Montag, da wären dann...
Am Montag war alles bereit. Am Montag ganz früh haben die angefangen, rund um die Uhr Beton zu produzieren mit diesem Hochwertzement. Und es hat alles wunderbar funktioniert.
Ja, liebe Zuhörer unseres Radios, soweit diese Geschichte von Hans Gnan. Ich möchte sie einfach unkommentiert so stehen lassen und jetzt beginnen mit meinem Vortrag. Das erste Kapitel, der erste Abschnitt wird lauten, die Bedeutung des Wunders für die Theologie. Meinen Überlegungen habe ich einen Satz des englischen Historikers C.S. Lewis vorangestellt. Du und ich, wir mögen nicht übereinstimmen, selbst bis zum Schluss meines Buches, ob es Wunder gibt oder nicht. Aber wir wollen doch zum wenigsten keinen Unsinn reden. Die Bedeutung des Wunders für die biblische Überlieferung sowie für Glaube und Leben der Kirche muss als hoch eingestuft werden. In zahlreichen Gebeten, Kirchenliedern und im Credo wird der Gott, der Wundertaten hat vollbracht, ein Zitat aus dem Lied im Gotteslob 262, die Nummer, verherrlicht. Grundsätzlich gilt das, so Kardinal Schäfzig, eine Religion ohne Wunder nicht die inkarnatorisch bestimmte Religion des katholischen Christentums wäre. Inkarnatorisch meint Fleischwerdung, Inkarnation. Warum unterstreicht Kardinal Schäfzig dieses Wort, warum verwendet er es in diesem Zusammenhang? Nun, weil der Glaube nicht etwas Abstraktes ist. Er wurde konkret, er wurde greifbar. Was wir gesehen, was wir berührt haben, so schreibt der Evangelist Johannes in seinem ersten Brief an die Gemeinde. Das verkünden wir. Das heißt, christlicher Glaube ist nicht eine Gnosis, eine Spekulation, sondern er ist greifbar. Er manifestiert sich in der Person Jesu Christi. Und allein das ist schon etwas, was ganz Wesentliches ist für die Theologie des Wunders. Das ist auch ein Grundprinzip der katholischen Kirche. Was an Jesus Christus sichtbar war, so Papst Leo der Große, ist in die Sakramente eingegangen. Auch die Sakramente sind ja in ihrer Substanz nach etwas, was materiell ist, was greifbar ist, zumindest bei den meisten Sakramenten, das Öl bei der Krankensalbung, bei der Firmung, das Wasser bei der Taufe. Deshalb schreibt Kardinal Schäfzig, dass eine Religion ohne Wunder nicht die inkarnatorisch bestimmte Religion des katholischen Christentums wäre. Der Glaube ist keine Abstraktion, er ist Konkretion, er ist greifbar, sichtbar in der Person Jesu Christi erschienen und es ist ein Wesenszug des Glaubens, dass er jetzt sozusagen nicht nur in geistigen Sphären sich bewegt, sondern dass er greifbar und direkt, also uns Menschen entsprechend, gegeben worden ist. Das Urdogma, das Urglaubensbekenntnis des Alten Testamentes besteht in der Herausführung der Israeliten aus Ägypten. Das war das Heilsereignis in der Geschichte Israels schlechthin. Mit hoch erhobenem Arm, Exodus 6,6, und unter Zeichen und Wundern, Exodus 7,3, hat der geschichtsmächtig handelnde Gott diese Befreiung erwirkt. In der Osternacht gedenken wir ja der Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten, dieses wichtigsten Heilsereignisses in der Geschichte Israels. Die 10 Plagen sind dem vorausgegangen, der Würgeengel ist durch Ägypten gegangen, hat die Erstgeborenen bei Menschen und bei Vieh erschlagen, das Schilfmeer hat sich geteilt und die Israeliten konnten trotz der großen Bedrohung durch das pharaonische Heer dieser tödlichen Gefahr entrinnen. Das heißt, dieses mächtige Handeln Gottes, auch im Wunder, ist eigentlich der Kern der Geschichtserfahrung Israels im Alten Bund. Beim öffentlichen Auftreten Jesu und demgemäß in der Darstellung der Evangelien nehmen die Wunder einen großen Raum ein. Und da geht es jetzt eigentlich schon los. Und Sie werden jetzt auch verstehen, warum ich dann C.S. Lewis zitiert habe, dass wir nicht übereinstimmen mögen vielleicht, aber dass wir doch zumindest keinen Unsinn reden sollten. Denn es ist wenig verständlich, wenn der evangelische Theologe Ebeling von der Peripherie der Heilungspraxis Jesu spricht und meint, dass die Wirklichkeit Jesu nicht in den Machttaten ihren Schwerpunkt gehabt habe. Meines Erachtens ist diese Aussage in keinster Weise haltbar. Ich habe ja mal gelesen, dass 48 oder sogar 52%, ich weiß nicht mehr die Zahl genau, auf jeden Fall war sie fast 50%, der Verse beim Markus-Evangelium Wundergeschichten sind. Das heißt, die Hälfte. Und deshalb ist es in gar keinster Weise nachvollziehbar, wie man sagen kann, dass das Handeln, das Wirken Jesu nicht in diesen Machttaten seinen Schwerpunkt gehabt habe. Wie kann man das behaupten, wenn die Hälfte des Markus-Evangeliums davon berichtet? Und Sie verstehen schon jetzt, dass hier eine bestimmte Sicht, eine, ja, sagen wir es so, eine Voreingenommenheit an die Texte herangetragen wird und sie mit einer bestimmten Brille auch gelesen werden. Alle Evangelien sehen in Jesu Wirken, Wunderwirken, eine wichtige Verdeutlichung seiner Sendung und seiner Botschaft. Nach der Apostelgeschichte haben Wunder der Verbreitung des Evangeliums gedient und fast schon selbstverständlich das Wirken der Apostel begleitet. Es ist vielleicht schwierig, das zu verstehen, wenn man immer nur die einzelnen Abschnitte der Apostelgeschichte liest. Das ist ja auch bei uns im Gottesdienst nicht anders möglich. Aber lesen Sie immer die Apostelgeschichte in der Möglichkeit in einem Zug durch. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Wunder nach dem anderen. Ein außerordentliches Einwirken Gottes, das dem anderen folgt. Erstaunliche Charismen, die gegeben sind. Zum Beispiel Simon Petrus, der die Gabe der Herzenserkenntnis hat, der also den Menschen in das Innerste durch eine besondere Gabe Gottes hineinschauen darf. Beispiel dem Simon Magus, einem Magier, einem Zauberer, der auch diese Wunderkraft der Apostel haben möchte und dafür Geld anbietet. Und der Apostel Petrus sagt ihm auf den Kopf zu, ich sehe dich voll galliger Bitterkeit. Oder andere Ereignisse bei Simon Petrus. Das betrügerische Ehepaar Hananias Sapphira bringt einen Teil seines Vermögens und tut so, als ob das das Ganze wäre. Und Petrus durchschaut das sofort. Das kann er nur eine besondere Offenbarung von Gott her hat und sagt ihnen das Gericht Gottes zu und in dem Augenblick fallen sie auch dann tot zu Boden und werden hinausgetragen. Selbst der Schatten der Apostel, so der wird das Bericht in der Apostelgeschichte, wirkt heilend und die Menschen versuchten sie zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihnen aus, es ist die Kraft Gottes. Oder denken Sie daran, wie der Apostel Paulus seine zweite Missionsreise begann. Sie fasteten und hielten Gottesdienst zu Ehren des Herrn und der Heilige Geist sprach, es wird nicht gesagt, wie er sprach, aber wahrscheinlich durch eine charismatisch begnadete Person, sondert mir den Apostel, sondert mir Paulus und Barnabas für das Werk aus, zu dem ich sie ausersehen habe. Das ist der Beginn der zweiten großen Reise des Apostels Paulus. Drei hat er insgesamt gemacht. In einem charismatischen Gottesdienst ein prophetisches Wort, das ausgesprochen wird. Oder denken Sie an die wunderbare Herausführung von Simon Petrus aus dem Gefängnis. Er wurde von Herodes verhaftet und sollte hingerichtet werden mit dem Schwert wie Jakobus. Er schläft im Gefängnis, die Wachen haben sich an ihn gekettet, es ist also völlig unmöglich zu entkommen, und ein Engel des Herrn stößt ihn in die Seite, weckt ihn auf, die Ketten fallen ab, die Türen gehen auf und er geht hinaus. Ereignisse dieser Art füllen eigentlich die ganze Apostelgeschichte. Denken Sie an die Bekehrung des Apostels Paulus. Er fällt vor Damaskus vom Pferd, mitten am hellen Tag von einem Blitz getroffen. Der Herr offenbart sich ihm, auch ein Wunder, etwas Außerordentliches, ein besonderes Eingreifen Gottes. Ich habe es für die Apostelgeschichte jetzt nicht durchgezählt, aber ich bin sicher, dass auch mindestens die Hälfte der Apostelgeschichte solche Wundererzählungen sind oder Berichte von außerordentlichem Einwirken Gottes. Gott bedient sich nicht selten eines überraschenden Rettungswunders, um jene zu bewahren, die seine Pläne ausführen, wie bei Simon Petrus. Das Handeln Gottes in der Welt beinhaltet somit in nicht unerheblichem Maß Wunder zum Gelingen der göttlichen Heilsabsichten. So heißt es im evangelischen Kirchenlexikon zum Artikel Vorsehung: Gottes Handeln geschieht vornehmlich in Wundern und ist ganz auf sein Ziel mit seinem erwählten Volk und sein Heil ausgerichtet. Im Leben der Heiligen, wir werden das noch bei Kotelenko und Kolbe ausführlich sehen, stößt man immer wieder auf das Wunder bzw. die wunderbare Fügung. Von den Heiligen gehen Kräfte der Verwandlung, Heilung und Vermehrung aus. Eine erstaunliche Fülle von Charismen, von Gnadengaben also ist in ihrem Leben zu finden. Krankenheilungen, Herzenserkenntnis, Bilokation, dass sie also gleichzeitig an zwei Orten sein können, Voraussagungen. Offensichtlich vermögen sie, wie auffallende Gebetserhörungen zeigen, auch am Vollendungsziel, nämlich dass sie bei Gott sind, Wirkungen dieses Vollendungszustandes auf die noch unvollendete Schöpfung von Gott und von Christus her zu vermitteln. Es ist wichtig, das festzustellen, denn es gab und gibt auch eine Tendenz, selbst bei großen Theologen, das abzustreiten. Der junge Augustinus etwa sagt, die Wunder sind nicht mehr notwendig. Sie sind damals in der Apostelgeschichte geschehen, aber heute, wo sich der Glaube ausgebreitet hat, geschehen sie nicht mehr. In reiferen, späteren Jahren wird Augustinus diese Meinung in seinem Werk vom Gottesstaat korrigieren. Er hat nämlich Wunder erlebt an den Gräbern der Heiligen. Es gibt auch heute oft noch eine Tendenz, dass man sagt, damals zur Ausbreitung des Evangeliums waren die Wunder notwendig, jetzt nicht mehr. Damit wird aber ignoriert, dass im Lauf der Jahrhunderte und der Kirchengeschichte immer wieder Wunder vorgekommen sind. Besonders bei den bekannten und großen Heiligen sind diese gut und sicher bezeugt. Also insofern kann diese Argumentation nicht aufrechterhalten werden, indem man sagt, ja, das war damals am Anfang notwendig, aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Auch die Lebenszeugnisse glaubender Menschen zeigen, dass es mehr wunderbare Fügungen und Wunder gibt, als man gemeinhin annimmt und von der Theologie zur Kenntnis genommen wird. Allerdings werden diese in der Regel kaum von außen her nachprüfbar und deshalb immer anfechtbar sein. Das ändert aber nichts an deren Existenz und deren lebenspraktischer Relevanz. Bei aller Vorsicht gegenüber einem unkritischen Enthusiasmus und auch manchen Anfragen aus theologischer, naturwissenschaftlicher und parapsychologischer Sicht ist es aber nicht zu leugnen, dass im Zusammenhang mit der charismatischen Erneuerung oft erstaunliche Heilungen geschehen und in vielen Heilungsberichten ein, Zitat aus dem 1. Korintherbrief, Erweis von Geist und Kraft abgelegt wird. Die charismatische Erneuerung ist Ende der 60er Jahren in den USA entstanden und dann in der ganzen Welt verbreitet worden. Man hat wieder die Gnadengaben, wie sie im 1. Korintherbrief berichtet werden, entdeckt. Und es sind in der Folge davon dann auch viele Bücher herausgekommen. Ich verweise nur auf Jim McManus, Die heilende Kraft des Sakramente und des Gebetes. Einer der Väter auch dieser charismatischen Erneuerung ist Francis McNutt, Die Kraft zu heilen, das fundamentale Buch über Heilen durch Gebet, Graz 76 erschienen, oder von Paddy, einem anglikanischen Priester, Die vergessene Gabe, heilen als biblischer Auftrag heute. Im katholischen Bereich Emiliano Tardif, Jesus lebt. Der Theologe Wenisch schreibt, gerade die Erfahrung in der charismatischen Erneuerung könnte von neuem den Blick dafür öffnen, dass die heutige Einstellung der Theologen dem Wunder gegenüber einer vorgefassten Meinung entspringt sie den Glauben an das lebendige Heilswirken Gottes behindert. Auf dem ersten Vatikanischen Konzil wurden Wunder als der Fassungskraft des Menschen angemessene Zeichen definiert, welche die Allmacht und das unermessliche Wissen Gottes in reichem Maß bestätigen. Wie bei Erscheinungen geht es bei ihnen um Manifestationen des lebendigen, geschichtsmächtig handelnden Gottes, der die Welt- und Heilsgeschichte nicht nur an einem fernen Anfang angestoßen hat, sondern ihr bleibend nahe ist mit seiner Vorsehung. Wenn es Wunder nicht gibt, wird der Glaube zu einem frommen Überbau, der zwar einen allmächtigen Gott fordert, praktisch aber davon ausgeht, dass er diese Mächtigkeit nirgends zeigt oder einsetzt. Wunder sind also deshalb wichtig, weil sie prinzipiell die Möglichkeiten des Wirkens Gottes aufzeigen. Sie sind ferner von Bedeutung durch ihren Verweischarakter auf die endgültige Zukunft und Vollendung von Welt und Mensch. Der vorsehende Gott zeigt, wenn auch nur vereinzelt und schattenhaft, dass er mächtig genug ist, seine Verheißung einer neuen und besseren Welt zu erfüllen. Wunder können somit den Glauben an Gott, welcher die Welt einem guten Ende zuführt, beträchtlich stärken. Umgekehrt gilt aber auch, dass ihre Vernachlässigung der Theologie sehr abträglich ist. Wer Wunder kleinschreibt, tut dies in der Konsequenz dann auch bei der Vorsehung und der Theologie. Beides hängt eng zusammen. Liebe Zuhörer und Zuhörer unseres Radios, es stellt sich ja die Frage, welchen Sinn es macht, zu behaupten, Gott existiert, aber er wirkt nirgends und wir können es auch nirgends feststellen und es gibt ihm kein übernatürliches Einwirken und keine Wunder. Was soll eigentlich der Glaube an einen schlechthin ohnmächtigen Gott? Wie soll ich mich an diesen Gott noch wenden können in meiner Not, wenn er mir gar nicht helfen kann? Wenn er irgendwann an einem fernen Anfang die Schöpfung und die Welt angestoßen hat, aber dann seitdem nicht mehr wirkt und tätig ist, wie soll das noch möglich sein dann? Ich habe ja auch die Literatur zum Glauben an Gott und zur Vorsehung während der beiden Weltkriege erforscht und dort schreibt Grün in einem Buch: Bist du einem begegnet, kennst du einen, der beim Donnern der Kanonen, beim Knattern der Maschinengewehre, beim Einschlagen der Granaten noch an seinen philosophischen Gott sich gewandt hätte, zu ihm gebetet hätte? Ich kenne keinen. Es brach sich bei allen die Erkenntnis die Bahn, dass es diesen einen Gott gibt. Es gibt in den Ureinen und nur er kann mir in dieser Not noch helfen. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir uns in der Zeit des Überflusses nicht irgendwelche Götzen zurechtlegen, die dann, wenn es wirklich darauf ankommt, gar nicht tragen. Und zeigt nicht auch das Verhalten dieser Soldaten im Krieg, die dann aus tiefstem innersten Herzen gebetet, gerufen, geschrien haben, Herr Gott, hilf uns, dass dieses Sehnen und Suchen des Menschen nicht ins Leere stößt. Es gibt ihn. Es gibt den Ureinen. Und nur er kann mir jetzt noch helfen. Und wir müssen sehr achtsam sein, dass wir uns nicht in Zeiten des Wohlstands, wo wir alles haben, wo es uns gut geht, irgendwelche Ideologien zurechtlegen, die dann gar nicht tragen. Und wenn ich jetzt den Leuten etwa einrede, den Gott, wie du dir den so vorstellst, in der Bibel, den gibt's gar nicht. Wissen Sie, was ich damit Menschen auch antue? Denn sie werden sich dann an ihn auch nicht wenden, wenn sie in Not sind. Oder es wird sich dann vielleicht, so hoffen wir, doch wieder diese Erkenntnis bahnbrechen, aber es wird behindert sein. Weil das immer auch bei den Menschen mitschwingt. Ich nehme etwa die Auslegung von Rudolf Bultmann des Seegangs Jesu her. Er sagt, natürlich hat das so nicht stattgefunden, das können wir dem aufgeklärten Zeitgenossen nicht zumuten, zu behaupten, Jesus sei über den See gewandelt. Das bedeutet, Jesus geht über die Abgründe des Daseins. Unmögliches wird möglich, das ist nur ein Bild. Also dem, der glaubt, dem sind auch bestimmte Dinge möglich, die vielleicht dem Nichtglaubenden verschlossen sind. Sie verstehen, das wird dann eigentlich nur zu einer netten Geschichte, zu einem Überbau und das historische Fundament wird völlig weggespült. Und das ist gefährlich für den Glauben, weil dann den Menschen eigentlich die Möglichkeit genommen wird, sich an Gott zu wenden und ihn um seine Hilfe zu bitten. Ich habe mit Bedacht diese Geschichte von Hans Gnann eingespielt, weil es solche Erlebnisse weit, weit mehr gibt, als wir meinen. Mit Erstaunen habe ich in einem Buch von Anselm Grün gelesen, dass nach wissenschaftlicher Erkenntnis etwa jeder zehnte Mensch visionär begabt ist. Dass also durchaus diese Anlage im Menschen vorhanden ist, etwas wahrzunehmen, was seine natürlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt. Und erstaunlich viele Menschen kommen in der Seelsorge und sagen, sie haben das und das erlebt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, das kann auch, ob es jetzt wirklich so war, das kann auch Einbildung gewesen sein. Aber wir sollten nicht diese Möglichkeit doch von vornherein ausschließen und auch Gott nicht von vornherein begrenzen wollen, nur durch das, was uns eingängig ist. Es kann nicht sein, dass Gott nur auf unsere Möglichkeiten beschränkt wird. Und das wirklich Schlimme ist eigentlich, dass in der Theologie das Leben der Heiligen kaum zur Kenntnis genommen wird. Wenn schon in der Heiligen Schrift, in der Apostelgeschichte, die Wunder kaum gewürdigt werden, wenn dort gesagt wird, das gehört zur Peripherie des Wirkens Jesu, das steht nicht im Zentrum. Und wir werden nachher auch sehen, bei wie vielen Theologen diese Meinung vorhanden ist. Dann ist natürlich von vornherein anzunehmen, dass das für das Leben der Heiligen umso mehr gilt. Meine Theologie, mein Denken über Gott wurde nachhaltig dadurch geprägt, dass ich das Leben der Heiligen studiert habe. Johannes der 23., dieser große Konzilspapst, sagte, studiere eifrig das Leben der Heiligen, so wirst du dich Gott mit Riesenschritten nähern. Ich rate Ihnen das, tun Sie das. Lesen und studieren Sie die Geschichte der Heiligen. Es war auch bei mir in den Vorlesungen nicht anders. Das Wunder wurde zwar nicht direkt geleugnet, aber doch sehr relativiert oder in Frage gestellt. Und zu dieser Zeit hatte ich die Biografie vieler Heiligen gelesen und ich wusste, dass das so, wie es uns dargeboten wurde, einfach nicht stimmt. Und dass letztlich der weltanschauliche Vorentscheid, dass es Wunder gar nicht geben kann, zu diesen angeblich wissenschaftlich-historischen Erkenntnissen geführt hat. Denn wenn im Leben der Heiligen Wunder sich ereignen, auch in der heutigen Zeit gut dokumentiert sind, warum soll es dann in den Evangelien nicht möglich gewesen sein? Ich möchte jetzt zum Schluss auf einen dieser Heiligen eingehen. Das ist Maximilian Kolbe, er ist der Patron des Presseapostolates. Wir werden zu Beginn der nächsten Sendung dann Cottolengo erwähnen. Er gilt als der Heilige der Vorsehung und lebte im 19. Jahrhundert. Wenn von Maximilian Kolbe, er lebte von 1894 bis 1941, gesprochen wird, dann meist aufgrund seiner Tat der Stellvertretung in Auschwitz, als er für einen Familienvater freiwillig in den Hungerbunker ging. Weniger bekannt dürfte sein, dass dieser Heilige ein Zeuge ersten Ranges für das Wirken der Vorsehung Gottes in unserer Zeit ist. Beim Presseapostolat von Kolbe zeigt sich das besonders. Mit einer Gruppe Gleichgesinnter begann er in Polen die Herausgabe der Zeitschrift Der Ritter der Immaculata. Schon bei der zweiten Ausgabe fehlte das Geld, das er für die erste noch zusammenbetteln konnte. Nun müssen Sie sich selber aus dem Matsch ziehen, ohne das Kloster zu kompromittieren, meinte der Guardian. Nach einer heiligen Messe entdeckte Pater Maximilian Kolbe auf dem Altar einen Umschlag mit einem Zettel, auf dem stand »Für meine geliebte Mutter die Unbefleckte«. Er enthielt genau den zur Bezahlung anstehenden Betrag. In dieser Weise wurde dem Heiligen wiederholt, wenngleich oft erst in letzter Minute geholfen. Der Erfolg seines Presseapostolates war überwältigend. 1939, als der Zweite Weltkrieg begann, betrug die Auflage des Ritters der Immaculata 1 Million. Die ebenfalls von Kolbe redigierte kleine Zeitung wurde zur erfolgreichsten Tageszeitung Polens vor dem Krieg. Die Verbreitung erfolgte so rasch und so massiv, dass die Direktoren der beliebtesten großen Zeitungen bestürzt waren. Was dann nach der Versetzung Kolbes in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Japan geschah, muss man wohl aus menschlicher Sicht mit dem Provinzial als kaum mehr fassbar einstufen. Nur wenige Tage nach der Ankunft in Nagasaki, dort hat übrigens Franz Xaver gewirkt, beschloss Kolbe auch in diesem Land den Ritter der Immaculata herauszugeben. Des Japanischen noch nicht mächtig, machte er einem Verkäufer mit Händen und Füßen klar, dass er, selbstverständlich ohne Geld zu haben, eine Druckmaschine für eine enorme Summe kaufen wollte. Eine Stunde später erschien eine unbekannte Dame und bezahlte den Preis dafür. Kolbe wurde von seinem Mitarbeiter Oki Sun oft gefragt, wer denn diese rätselhafte Frau sei. Darauf deutete Kolbe auf eine Marienstatue oder er meinte, auch ich kenne sie nicht. Aber die Mutter Gottes kennt sie. Wie schon zuvor in Polen war auch in Korea und Japan der Erfolg durchschlagend. Monatlich wurden 100.000 Exemplare gratis verteilt. Unbekannte Wohltäter deckten den gewaltigen Kapitalbedarf. Das Eigenartige war, niemals kam auch nur ein einziger Yen zu viel, wie auch niemals nur ein einziger Yen am Betrag fehlte. Das müsste man vielleicht noch kurz kommentieren. theologisch ist klar, was hier geschieht. Gott gibt nicht sozusagen auf Vorrat, sondern wir sollen uns immer wieder neu auf ihn einlassen, immer wieder neu lernen, das Vertrauen ganz auf ihn zu setzen. Das ist damit gemeint, wenn Kolbe genau die Beträge hält, die er braucht, aber keinen Cent, keinen Yen mehr. Bei einem Spaziergang in der Umgebung Nagasakis beharrte Kolbe an einem Bergabhang trotz aller Widerrede seiner Gefährten kategorisch darauf, dass hier ein Haus gebaut werden müsse. Als er beim Erwerb des Grundstücks im Wert von 100.000 Yen, damals eine Summe astronomischer Höhe, dem Besitzer nur einen Yen als Anzahlung geben konnte, glaubte dieser, es mit einem Verrückten zu tun zu haben. Diesmal schien Kolbe für seinen Gefährten Oki Sun zu weit gegangen zu sein. Auf seine Vorbehalte hin erklärte ihm der Heilige, dass die Mutter Gottes wegen seines mangelnden Vertrauens sehr betrübt sei. Rasch knie dich nieder und bitte sie um Verzeihung. Wieder brachte die unbekannte Dame genau den ausstehenden Betrag vorbei. Als 1945 die Atombombe Nagasaki nach Hiroshima ausradierte, wurden bei der von Kolbe gegründeten Niederlassung dank der besonderen Lage in einem Bergrücken durch den Luftdruck nur die Scheiben eingedrückt und sonst nichts anderes.